Hallo, ihr Süßmäuse. Ich freue mich ungefähr unendlich, dass ich euch hiermit die Nullerfolge von meinem neuen Podcast Selbstbestimmt Sichtbar einspreche. Und ich bin deswegen so aufgeregt und froh, weil ich diesen Podcast ungelogen seit 2022 plus minus starten möchte. Und es dann immer wieder Gründe gab, so wie das im Leben so oft ist, warum das dann doch nicht passiert ist. Und aber jetzt und heute ist der Zeitpunkt endlich der richtige. Und wir starten jetzt einmal gemeinsam mit einem Blick darauf, wer ich bin und wo ich herkomme. Und schauen uns an, worum es in dem Podcast gehen wird. Ich bin so excited! Ich bin Katha. Ich bin selbstständig und studierte Sprach- und Kulturwissenschaftlerin. Ich bin Japan- und England-Liebhaberin und von Herzen ein Katzenmensch. Ich wohne in der Nähe von Stuttgart mit meinem Freund, seiner Freundin und unserem Kind. Ich bin nämlich auch queer und lebe Polyamor. Also ich habe 2009 die Beziehung zu meinem jetzt Ex-Freund geöffnet und lebe seitdem nicht mehr monogam. Ich bin auch chronisch krank. Ich bin am 21.03.2020, also genau eine Woche nach dem Start des ersten Corona-Lockdowns, an Corona erkrankt und habe seitdem Long-Covid. Und spreche selber immer gerne von Long-Covid und nicht von Post-Covid-Syndrom. Weil Long-Covid tatsächlich ein Begriff aus der Community ist, das ist jetzt ein bisschen Nerd-Wissen, da gibt es ein super spannendes Paper dazu, das beschreibt, dass es Long-Covid als anerkannte Krankheit ohne Patienten und Grassroot-Organisation von den Patienten und Patientinnen selber gar nicht gäbe, weil die ersten Erkrankten so viel Medical Gaslighting erfahren haben. Das ist ein Thema, von dem ich weiß, dass es viele von euch kennen. Da habe ich schon mit meiner Instagram-Community immer mal wieder drüber gesprochen. Ich weiß, dass viele von euch, die hier zuhören, es ebenfalls erfahren haben, dass sie von medizinischen Dienstleistenden nicht ernst genommen wurden. Und im Endeffekt ging es so vielen der Menschen, die in der ersten Welle an Corona oder an Corona und anschließend an Long-Covid erkrankt sind. Und gleichzeitig war es in dem Falle so, dass eben viele von den Menschen, die halt erkrankt sind, selber im medizinischen Bereich tätig waren und dass auch viele Journalisten und Journalistinnen dabei waren. Das heißt, es gab viele Zeitungsartikel dazu, dass die Menschen krank sind, krank bleiben und im medizinischen Sektor nicht ernst genommen werden. Und die Menschen haben ihre Krankheit dann beschrieben mit den Worten, also es ging im englischen Sprachraum los, so ungefähr Juli 2020 habe ich da die ersten Artikel gelesen und die Menschen haben eben geschrieben, we've had COVID and we're not getting better, we have some weird kind of version, kind of like a long COVID. Und so ist der Name entstanden und dadurch, dass das sich über die Zeitungsartikel und die Internetquellen super gut auch einfach nachvollziehen und belegen lässt, ist einfach, vielleicht packe ich das Paper in die Shownotes, weil es ist wirklich ein Paper, das ich sehr, sehr schätze, ist ganz klar zu erkennen, okay, also Long-Covid ist quasi der Begriff, der zuerst da war, als es dann ausreichende Menge an Zeitungsartikeln dazu gab und ausreichende Menge an Leute, die gesagt haben, hey, wir haben da echt ernsthafte Probleme, wir sind nicht arbeitsfähig, keiner nimmt es ernst, hat dann langsam die medizinische Community so angefangen zu erkennen, oh ja, okay, da ist tatsächlich was, da muss was geschehen, das müssen wir ernst nehmen. Und der offizielle Begriff Post-Covid-Syndrom ist ein Versuch, die Deutungshoheit zurückzugewinnen. Und ich bin eine Person, die eigentlich immer gerne Begriffe aus der Community benutzt. Deswegen spreche ich von Long-Covid. Und zum Beispiel benutze ich aus dem gleichen Grund auch beim Gendern den Stern anstatt den Doppelpunkt. So, ansonsten liebe ich Worte und Sprache. Und Schreiben, das sind Themen, die mich mein ganzes Leben schon, also seit der Kindheit schon begleiten. Ich habe mit 7, 8 Jahren meine ersten meine ersten Romanentwürfe tatsächlich damals in so ein kleines Notizbuch geschrieben. Wollte ganz, ganz lange Autorin, dann Journalistin werden. Habe mit Anfang 20 angefangen, nicht mehr nicht mehr auf Deutsch zu schreiben, sondern im Englischen, weil ich nämlich nach dem Abi, ich habe 2005 Abi gemacht, zuerst als Au-pair nach Frankreich gegangen bin, den Aufenthalt habe ich abgebrochen, war nicht so geil, und bin dann anschließend nach Japan gegangen, weil ich schon lange, lange zu dem Zeitpunkt mich für Japan und die japanische Sprache interessiert hatte. Ich hatte schon, ich glaube, 3 Jahre an der Volkshochschule Japanisch gelernt zu dem Zeitpunkt, und bin dann eben auf Farm Stays, also Work and Travel mäßig nach Japan gegangen, und habe dann im Anschluss Japanologie und Anglistik in Tübingen studiert. Und habe auch bei diesem ersten Japan-Aufenthalt meinen jetzt Ex-Freund kennengelernt, und der kam aus England. Und dann anschließend nach 3 Jahren Fernbeziehung Deutschland-England beschlossen, okay, wir müssten jetzt mal entscheiden, oder ich würde jetzt gerne mal wissen, was denn da jetzt perspektivisch draus wird, und habe dann meinen Master in England gemacht, und zwar in Intercultural Communication and International Business. Das klingt mega fancy, war aber hauptsächlich angewandte Linguistik. Und damit ganz passend zu so meinem allgemein Interessensgebiet. Das theoretische Framework meiner Masterarbeit war die Speech Act Theory. Die wird von sich selber immer gerne beschrieben mit How to do things with words. Und in der Literatur wird gerne das Beispiel gebracht, dass wenn zum Beispiel ich sage zu zwei Menschen, ich erkläre euch hiermit zu Mann und Frau, dann passiert nichts. Aber wenn das ein Pfarrer macht oder eine Person auf dem Standesamt die gleichen Worte spricht, dann verändert das die Realität. Ne? Also das ist ein Unterbereich der angewandten Linguistik, in dem es tatsächlich darum geht, wie Sprache die Realität verändern kann. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, das mich entsprechend lange einfach auch schon begleitet. Das konkrete Thema meiner Masterarbeit war dann Gender and Politeness in Japanese Speech. Weil das Gender- und Gleichstellungsthema und alle feministischen Themen mich einfach auch schon begleiten. Im Endeffekt, seit ich 16 bin. Genau, seit ich 16 bin. Plus, minus. Tja, so. Und dann, nach dem Studium, kam der Rückumzug von Deutschland nach England. Es kam eine Trennung, unterschiedliche Jobs, unterschiedliche Schwerpunkte, interkulturelles, sprachliches, Assistenz, Sales, Vertrieb. Ich habe mich lange gefragt, was das alles eint. Und im Endeffekt ist es, ich habe sehr, sehr lange gedacht, so von meinen Teenie-Jahren bis so Anfang meine 30er, dass ich, wenn ich irgendwann mal groß bin, so eine anzugtragende Powerfrau werde. Ne? Also so dieses Grundgefühl von, irgendwann fühle ich mich erwachsen. Kam nie, haha, der Zeitpunkt. Und wenn ich mich dann erwachsen fühle, dann fühlt es sich richtig an, Anzug zu tragen und Karriere zu machen und ein dickes Auto zu fahren und mich jeden Tag zu schminken und was man so traditionell mit, ich sag mal, weiblich gelesenen beruflichen Erfolg verbindet. So, und gleichzeitig war es jedes Mal so, wenn ich mich halt entscheiden musste, zwischen ich selbst sein oder zu dieser anzugtragenden Powerfrau werden, dann habe ich mich für mich selbst entschieden. Weil so eine anzugtragende Powerfrau nämlich ein Leben führt, das überhaupt gar nicht zu mir passt und zu meinen Wünschen und Vorstellungen von meinem Leben. Und dementsprechend habe ich aber auch lange mit mir selber gehadert, weil ich diese Vorstellung davon hatte, wie mein Leben aussehen könnte, und dann konsequent immer in eine andere Richtung gegangen bin. Was bedeutet das denn für mein Leben und für meine Träume und auch für meine Vorstellung von Erfolg? Weil ich liebe Arbeiten, unendlich, aber wenn dann die Arbeit nicht so klassisch 9-to-5 ist oder auch nicht in einem Konzern stattfindet und dementsprechend auch nicht so gut passt zu dem gesellschaftlichen Bild von Erfolg, was ist denn die Arbeit dann wert? Und letztlich auch, was bin ich denn dann wert? Und ich glaube, das sind Fragen, auf die muss es gar keine finale Antwort geben. Die dürfen einfach, also das ist sowas, das kann ein ganzes Leben begleiten. Das darf einfach für sich selber stehen. Und ich kann mich einfach an jeder weiteren Weggabelung wieder für mich selbst entscheiden. So, oder vielleicht ist es auch einfach so, dass die Fragen an Brisanz verloren haben, weil ja dann Corona kam. Weil ich ja dann sowieso krank wurde und als kranke oder behinderte Person ist man ja irgendwie sowieso raus aus der Gesellschaft. Man findet irgendwie so am Rand statt. Man passt dann eh nicht mehr in das Bild von Erfolg rein, weil man vielleicht nicht mehr so arbeitsfähig ist, weil man vielleicht nicht mehr so aussieht, weil man vielleicht nicht mehr die Themen hat, die leicht und easy zu verdauen sind, sondern eher Themen hat, bei denen die Menschen sagen, oh ja, nee, weiß ich nicht, ist mir zu heavy, da bin ich raus. Und wir gehen da jetzt nicht tief rein, das machen wir vielleicht mal in einer Standalone-Folge, aber durch Corona kam dann bei mir auch der Wunsch zur Selbstständigkeit und zum selbstbestimmten Arbeiten. Und gleichzeitig auch viel Kampf mit mir selber und mit all den Dingen, die ich zwar liebe, aber nicht mehr tun konnte oder nicht mehr in der Intensität tun konnte, in der ich sie gerne tun würde. Und ich glaube ziemlich fest daran, dass man die meisten Herausforderungen als Chance sehen kann. Ich glaube sogar, dass das was ist, was mir liegt. Und gleichzeitig finde ich diese gesellschaftliche Anspruchshaltung von, da ist dir jetzt was Schlimmes passiert, ja dann mach jetzt mal was draus. Jetzt überwinde das mal. Werd mal stärker. Werd mal besser und oh, was auch immer, da hängen ja auch ganz viele Ideen und unterliegende Themen dran. Aber eben diese Erwartungshaltung und diese Vorstellung, die man dann oft auch so von außen an sich herangetragen bekommt, boah, die finde ich echt heftig und anstrengend, weil eigentlich ist mein Grundgedanke halt der, meine Fresse, ich hätte auf die Krankheit gern verzichtet. Ich hätte das echt nicht gebraucht, das war einfach nur scheiße anstrengend. Ja klar, hat es mich verändert und ich bin jetzt in vielen Punkten reflektierter und sanfter und kann liebevoller mit mir selbst sein und habe viele spannende Geschichten zu erzählen, aber wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich sagen, nee danke, möchte ich bitte nicht, darf an mir vorbeigehen, dieser Kelch. So, das mal als kurzen Umriss und Überblick über meine Person und meinen beruflichen Background. Aber worum geht es denn jetzt eigentlich in dem Podcast? Um eine Selbstständigkeit, die sich lebendig, echt und ehrlich anfühlt. Weil ich glaube, das wünschen wir uns alle irgendwie. Und dann kommt die Realität um die Ecke und dann wird es schwierig. Und deswegen spreche ich darüber, wie genau das gelingt. Auch dann, besonders dann, wenn es im Außen turbulent wird und du dich eigentlich lieber unter der Decke verkriechen möchtest, anstatt für dich einzustehen. Und klar geht es dann immer um Routinen und Ressourcen und liebevolle Selbstfürsorge. Und ich habe mit den Themen echt eine Hassliebe. Also, weiß auch gar nicht, ob man da Hassliebe dazu sagen kann oder ob der treffendere Ausdruck eher ist, riesengroße fucking Frustration. Weil mir sehr, sehr klar ist, dass es manche Themen gibt, die kann man so durch Routinen und Ressourcen nicht wegmachen. Die kann man vielleicht ein bisschen besser machen. Aber das verändert den eigentlichen Struggle ja nicht. Und deswegen sprechen wir über das Thema hier ohne erhobenen Zeigefinger und ohne toxische Positivität und auch ganz wichtig, ohne Scham. Wir machen es uns kuschelig schön stattdessen und nehmen die manchmal wirklich großen Struggles einfach mit. Weil ich bin chronisch krank, ich bin queer, ich bin als Frau sozialisiert worden, ich weiß, wie große Struggles aussehen. Und ich weiß auch, wie ich Raum entstehen lassen kann für dich und mich und alles, was sich nicht so leicht halten lässt. Und damit es wirklich klappt mit der selbstbestimmten Selbstständigkeit, brauchen wir außerdem eine ehrliche Unterhaltung über Ethik und Werte im Marketing. Darüber, wie eine grenzenwahrende Selbstständigkeit aussehen kann, abseits von Hustle Culture und Pressure Marketing. Und ich bin da sowas von hierfür. Ich freue mich da so drauf und ich habe dazu so viel zu sagen. Und ich spreche über ganz, ganz konkrete Methoden und Mechanismen, erkläre, wie sie funktionieren und gebe dir dann Fragen an die Hand, mit deren Hilfe du für dich selbst Entscheidungen treffen kannst. Weil Antworten will ich dir nicht mitgeben. Die musst du für dich selber finden, so dass sie halt zu dir und zu deiner Lebensrealität passen. Ganz ohne One-Size-Fits-All-Lösung. Und ich freue mich so, so sehr darauf, ganz bald mit den Themen zu starten. Ich möchte diesen Podcast schon so lange machen und finde es mega cool, dass es jetzt wirklich losgeht. Ich habe das grobe Ziel, alle 2 Wochen eine Episode zu veröffentlichen. Ich habe auch schon 4 aufgenommen. Und gleichzeitig ist Konsistenz einfach ein Thema, das mir wirklich nicht leicht fällt. Und ich finde es ein bisschen sinnlos, mir da selber Druck zu machen. Warum? Um irgendwelche künstlichen Vorgaben von so macht man das halt zu erfüllen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, wie es halt fließt und gucken, was wird. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder Feedback, dann schreibt mir so gerne direkt einen Kommentar hier unter die Podcast-Folge oder meldet euch per E-Mail an hallo@katharinakoppert.de in einem Wort. Also der Name in einem Wort, das ist die neue Webseite. Die wird bald live gehen, aber die E-Mail-Adresse gibt es schon und ich freue mich unendlich drauf, von euch zu hören.